Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die Es passest der Braxa, schon der Name, der klingt ja wie eine Utopie und das passt auch gut. Es ist eine Wohnutopie am Rande von Paris, die häufig schon als Filmkulisse diente. Für die Bewohner hat das monumentale Gebäude inzwischen aber wenig Glamouröses. Gebaut hat es Ricardo Bofill. Der Katalane wurde für seine Wohnprojekte in den 60er, 70er und 80er Jahren als Visionär gefeiert. Julia Macher hat den Architekten, der in diesem Jahr 80 wird, in Barcelona getroffen. Zur Politik wollte er sich nicht äußern. Nur so viel. Katalanismus gab es schon immer, aber jetzt ist er so dominant, dass er alles andere verdrängt, so Bofill. Also kein Statement über die Separatisten in der Region, keines zu den Inhaftierten, aber viel über Bauen und Wohnen. Und das hat ja immer und immer mehr auch viel mit Politik zu tun.
Ricardo Bofill, der Weg zu Ihnen, der führt wortwörtlich durch Ihr Werk, und zwar durch eines, das immer noch zu den berühmtesten zählt. La Fabrica, die alte Zementfabrik, die Sie 1973 gekauft und umgebaut haben. Ist das Werk noch heute repräsentativ für Ihre Arbeit?
Sí, completamente. La Fabrica es el sitio donde yo trabajo y vivo.
Ja, zu 100%. Ich lebe und arbeite in dieser Fabrik. An diesem Schreibtisch, in diesem fast leeren weißen Raum, habe ich alle Projekte meines Lebens begonnen. Hier fühle ich mich am wohlsten, kann mich zurückziehen, isolieren und mein Mönchsleben führen, mit Disziplin und strengen Arbeitszeiten. Sogar als wir in Paris und anderswo Studios hatten, entstanden die Ausgangsprojekte für die Ideen immer hier.
Als man mich in ihr Büro geführt hat, hatte ich das Gefühl, einen eigenständigen Organismus, sowas wie eine abgeschlossene Welt zu betreten.
Die Fabrik ist ein unvollendetes Werk, in der viele unterschiedliche Stile zusammentreffen. Sie ist ein Stück dekonstruierte, traditionelle Industriearchitektur. Wir haben mit ganz unterschiedlichen Ästhetiken und Stilen gearbeitet, die das Ergebnis meiner Reisen, meiner Entwicklung sind. Es gibt surrealistische Elemente und romantische, wie die überall wuchernden Pflanzen. Es gibt klassizistische Elemente und Elemente, die auf andere Epochen anspielen. Jeder Raum hat seinen eigenen Charakter. Wir haben eine japanische Sauna und einen Garten der Lüste, einen kubischen Raum und die Kathedrale, in der wir arbeiten.
In Visions of Architecture, dem Buch, das der Gestaltenverlag über ihr Lebenswerk herausgibt, steht, sie seien ein Nomade.
Dieses Etikett klebt seit 1975 an mir, weil ich einer der ersten spanischen Architekten war, die gereist sind und im Ausland gearbeitet haben. In Kanada, in China, in Russland, in Indien. Unsere Architektur aber kann immer einem Ort zugeordnet werden und ist fest an ihm verankert. Ich mache keine internationale Architektur, bei der an einem Schreibtisch in London oder Frankfurt ein Projekt für Saudi-Arabien entsteht. Ich muss in das Land fahren, das Land kennen, es verstehen. Ganz egal, was in den Zeitschriften steht. Im Land selbst wird man für das Werk beurteilt, das man dort hinterlassen hat.
In Frankreich und Spanien haben Sie Siedlungen entworfen, die sich immer auf die Stadt, auf das mediterrane Verständnis von Stadt beziehen.
Mein Vater war ein großbürgerlicher katalanischer Architekt, meine Mutter eine italienische Jüdin aus Venedig. Meine Kultur ist das Mittelmeer. In ihr bin ich aufgewachsen. Ich bin auf das Lycée Français gegangen, habe in Paris und Italien gelebt. Meiner Meinung nach ist die wirklich gute Architektur bis ins 18. Jahrhundert am Mittelmeer entstanden, genauso wie Kunst und Malerei. Die traditionelle, die Volksarchitektur und die gehobene Architektur des Mittelmeers, das sind die beiden Architekturtypen, die mich interessiert und geprägt haben.
Ausgehend von der Architektur des Mittelmeers, von der mediterranen Stadt, haben Sie immer wieder über das Verhältnis von privatem und öffentlichen Raum nachgedacht und es auch versucht, auf Ihre Projekte zu übertragen.
Es gab in der Architekturtheorie den Ansatz, nach der der öffentliche Raum das Ergebnis des Privaten ist und er da beginnt, wo die Fassade endet. Ich dagegen habe immer versucht, beides miteinander zu verschränken und beim Entwurf immer beides gleichzeitig zu gestalten, das Gebäude und die Straße.
Gegenüber von ihrem Büro steht das Walden 7, eine ihrer berühmten Wohnburgen. Spielt dieser Gedanke da auch eine Rolle?
Das Walden ist ein Sonderfall. Da geht es um die Utopie einer ganzen Stadt in einem Gebäude. Wir haben nicht nur mit neuen Wohnmodellen, sondern auch mit neuen Eigentumsmodellen, mit neuen Familienmodellen experimentiert. Dem wollten wir mit einem Modulmodell, bei dem Bewohner 2 oder 3 Module horizontal oder vertikal bewohnen können, Rechnung tragen. Jede Wohnung ist anders.
Wissen Sie, wer heute in dieser Utopie lebt?
Heute ist das sehr bürgerlich. Das ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft von Menschen, die stolz darauf sind, in diesem Denkmal zu wohnen, die sich aber in sich selbst eingeschlossen haben. Heute wäre ein Walden nicht mehr möglich.
Warum?
Das war ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus. Da sind die Vorgaben heute ganz andere. Beim Walden habe ich mich um alles gekümmert. Finanzierung, Bau, Preis und Verkauf der Wohnungen. Manchmal kommen Leute und sagen zu mir, sie hätten gerne ein Walden. Aber das geht heute nicht.
Auf Instagram ist das Walden 7 immer noch eine der meist fotografierten Bauten, ebenso wie ihr pinker Apartmentkomplex La Muralla Roja in Calpe. Das brutalistische Espasta Braxas war ein halbes Dutzend Mal Filmkulisse, unter anderem für die Verfilmung der Romantrilogie Tribute von Panem. Dass ihre Bauten vor allem für ihre visuelle Monumentalität, für ihre spektakuläre Ästhetik bekannt sind, ärgert sie das oder macht sie das stolz?
Ich bin in einer Lebensphase, in der das Ego nicht mehr zählt und mich Ruhm nicht mehr interessiert. Als junger Mann war ich berühmt. Danach habe ich einfach weitergemacht, meinen eigenen Stil, meine eigenen Prinzipien verfolgt, aber immer mit der Idee der Stadt dahinter. Jedes meiner Werke ist als Teil einer Stadt konzipiert.
Im Dezember werden Sie 80 Jahre alt. Haben Sie mal über Ruhestand nachgedacht?
Nein, ich werde nicht in Rente gehen. Ich habe eine Zeit lang mal versucht, weniger zu arbeiten, aber das hat nicht funktioniert. Wenn man als Architekt seine Arbeit liebt, will man Projekte machen, eins nach dem anderen. Ich habe mein ganzes Leben lang Ideen entwickelt, Projekte gezeichnet. Das werde ich bis zum Ende machen, bis zur Euthanasie. Ich glaube an Sterbehilfe.
Ihr Büro RBTA soll ganz traditionell als Familienunternehmen weitergeführt werden von ihren 2 Söhnen und ihrer Frau. Ist das eine beruhigende Perspektive?
Es ist ein Versuch, Kontinuität zu schaffen. Aber Ruhe schafft das nicht. Man weiß nie, was passiert. Und um kreativ zu sein, braucht man Anspannung, braucht man kontrollierte Angst. Sie sorgt für die notwendige Vitalität, um etwas Neues schaffen zu können. Der Schöpfer muss immer an der Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn stehen. Absolute Normalität und Ruhe ist für einen Kreativen unmöglich.
Ricardo Bofill im Gespräch mit Julia Macher. Zum 80. Geburtstag ist der Band Ricardo Bofill Visions of Architecture im Gestaltenverlag erschienen.